sag auch immer meinen Kunden, passt auf. Für mich stehen ganz oben die Mitarbeiter und dann kommt ihr. Weil ohne die Mitarbeiter kann ich euch nicht beliefern. Und die Mitarbeiter, behaupte ich, haben relativ schnell gemerkt, dass es auch viele Vorteile bringt oder Frauen einfach anders führen. Also das kann ich auch wirklich unterschreiben. Dieses Feedback bekommen wir regelmäßig. Ich bin sehr gern Mama und das, glaube, inzwischen habe ich da eine ganz gute Balance gefunden, Mama und Geschäftsfrau zu sein, sodass ich getrost sagen kann, nee, das passt so, wie ich das mache und ich bin zufrieden und dankbar.
Willkommen bei Leaders Unplugged, The Stories Behind. Ich bin Hannah und in diesem Podcast spreche ich mit spannenden Führungspersönlichkeiten über ihren Weg. Dabei geht es nicht um den Titel, es geht vielmehr um die Geschichten, die hinter einer Karriere stecken. Wir reden über mutige Entscheidungen, den Umgang mit Herausforderungen und die Top-Learnings, die am Ende den Unterschied machen. Willkommen zurück bei Leaders Unplugged, The Stories Behind. Heute mit einer Unternehmerin, deren Geschichte exemplarisch für viele Familienunternehmen in Deutschland steht und gleichzeitig natürlich ganz individuell ist. Mir gegenüber sitzt Christine Moog, Geschäftsführerin der Moog GmbH für Brückenzugangstechnik hier im Deggenhauser Tal. Ich bin also wieder vor Ort. Moog entwickelt und realisiert, Achtung, hochspezialisierte Zugangssysteme für Brücken und Ingenieurbauwerke. Also Lösungen, die dafür sorgen, dass unsere Infrastruktur sicher geprüft, gewartet und erhalten werden kann. Wir kommen auch gleich nochmal drauf, was das in der Praxis bedeutet. Gegründet wurde das Unternehmen aber schon von Christines Vater und Christine ist heute quasi in der zweiten Generation in dieser Verantwortung. Sie ist seit über 19 Jahren Teil des Unternehmens und hat den Weg vom Mitwirken bis zur Geschäftsführung eben Schritt für Schritt gestaltet. Und heute führt sie ein Team von rund 50 Mitarbeitenden in einer sehr technischen und auch sehr sicherheitskritischen Branche. Liebe Christine, wie schön, dass du hier bist. Oder andersrum, wie schön, dass ich da sein darf. Und bevor wir tiefer in deine persönlichen Geschichten eintauchen, darfst du dich gerne einmal selbst vorstellen.
Danke, liebe Hanna. Schön, dass du bei mir bist. Ich bin die Christine Moog, genau. Ich bin 46 Jahre alt, bin Geschäftsführerin des elterlichen Unternehmens in zweiter Generation, wie du das gerade schon gesagt hast. Und nebenher auch noch Mama von zwei wunderbaren Kindern, die aktuell noch 9 und 12 Jahre alt sind. Genau.
Und ich habe jetzt gerade schon, bin ja fast schon drüber gestolpert, bisschen beschrieben, was ihr bei Moog macht. Das ist aber jetzt, glaube ich, so und so ging es mir auch, dass man sich nicht sofort was drunter vorstellen kann. Jetzt hatte ich gerade das große Glück, von dir schon eine Führung zu kriegen, aber alle, die zuhören, haben das natürlich nicht. Und weil ich selber super spannend fand und das davor auch nicht so kannte, mir nicht so ein Begriff war, glaube ich, dass es auch für viele, die zuhören, sehr cool sein könnte, wenn du einmal erklärst, was ist denn Brückenzugangstechnik, was macht ihr da, für wen macht ihr das, wie kann man sich das vorstellen?
Ja, ich erkläre das ganz gern Menschen relativ einfach. Das sind Hebebühnen, die nach unten arbeiten auf einer Brücke. Also wir haben in Deutschland das wunderbare Wort Brückenuntersichtsgerät kreiert, so ein typisches, schönes deutsches Wort. Genau, Hebebühnen, die nach unten arbeiten. Das heißt, wir gewähren Menschen Zugang unter die Brücke. Man sieht es oft immer mal wieder auf Autobahnen, gern auch, wenn man im Stau steht. Genau, das ist das, was wir produzieren. Die Besonderheit liegt sicherlich nicht nur im Produkt, sondern auch in der Art und Weise, wie wir das produzieren, weil man wirklich, behaupte ich auch mit Stolz sagen kann, dass wir das wie in einer Manufaktur alles selber herstellen mit einer extrem hohen Fertigungstiefe, die es heutzutage eigentlich so in Deutschland kaum noch gibt. Und da sind wir besonders stolz drauf. Oder ich bin auch besonders stolz drauf. Genau.
Und du hast mir vorher das erklärt, für alle, die sich es ein bisschen bildlich vorstellen. Ich erkläre es jetzt in meinen Worten. Ich habe quasi dann die ganzen großen LKWs gesehen. Also es basiert quasi auf einem LKW, wo das dann diese Technik drauf gebaut wird. Aber ihr macht das ja wirklich, also du meinst, glaube es gibt zwei in Europa, die das, also euch und noch ein anderes Unternehmen. Und daher liefert ihr in die ganze Welt. Ich glaube, wir haben vorher eine Maschine gesehen für die Philippinen, für Schweden. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu dem Markt und dem euren typischen, wenn es einen typischen Kunden überhaupt gibt, erzählen. Mhm.
Genau, das ist ein ganz klassischer Nischenmarkt, der es für uns in Zeiten wie diesen aktuell zum Glück relativ einfach macht, an Arbeit zu bekommen, also an Arbeit zu kommen, genau. Es gibt in Europa wirklich nur zwei Hersteller und das auch schon seit Jahrzehnten. Die Konkurrenzfirma ist auch ähnlich groß wie wir. Das heißt, Der Bedarf hat sich jetzt auch über die Jahrzehnte nicht sonderlich verändert in der ganzen Welt. Wir liefern in die ganze Welt. Jetzt vielleicht aktuell nehmen wir mal die letzten Jahre China aus, weil dieser Markt sich ziemlich selber reguliert hat durch eigene Produkte. Ansonsten gehen aber wirklich unsere aktuellen Lieferlisten von Australien über Japan, USA, also selbst USA, genau, bestellt noch bei uns. Trotz der Zollthematik haben wir jetzt auch wieder neue Aufträge bekommen. Und die Kunden sind unterschiedlich. Das heißt, wir haben zwei Arten von Kunden. Das eine sind Privatkunden. Das sind Firmen, die unsere Maschinen größtenteils vermieten, als wie eine Hebebühne mit Tagessätzen, an Ingenieurbüros, die Brücken prüfen, oder auch an Baufirmen, die Reparaturen durchführen an den Brücken. Und das andere sind Privatkunden. Da gehören Autobahngesellschaften wie in Österreich die ASFINAG dazu, die einfach für ihre eigenen Bauwerke mit eigenen Prüftrupps die Brücken entsprechend prüfen.
Mhm. Genau. Gibt es ein aus deiner Perspektive ein Prestigeprojekt, auf das ihr aus irgendeinem Grund besonders stolz seid? Oder ist es vielleicht auch genutzt worden für ein Bauwerk, das viele kennen? Gibt es sowas?
Gibt sicherlich, also weil unsere Maschinen zum Glück auf vielen Bauwerken ja eingesetzt werden. Wir haben noch so ein bisschen so ein Side-Product, ein Spezialprodukt. Das sind keine mobilen Maschinen, sondern das sind Maschinen, die fest an Brücken verbleiben. Und da haben wir für zwei, jetzt gerade die letzten 15 Jahre, für zwei recht große Bauwerke in der Welt. Das eine war in Hongkong und das andere in Schottland. Das sind zwei sehr große Brücken. Das eine ist die Stonecutters Bridge in Hongkong und das andere war die Queen's Ferry Crossing in Edinburgh. Da haben wir recht große Maschinen hingeliefert, wo wirklich auch viele Nerven gekostet hat. Aber wo man natürlich dann im Nachgang sehr stolz sagen kann, jawohl, das haben wir geliefert. Und das sieht man auch auf vielen Fotos dieser Brücken, wie wir damit drauf sind. Und da sind wir stolz drauf auf jeden Fall. Wobei wir eigentlich auf jede Maschine stolz sind, die unser Haus verlässt. Genau.
Also so cool. Ich muss auch sagen, absoluter Hidden Champion aus meiner Perspektive jetzt. Ich quasi eine halbe Stunde von eurem Firmenstandort entfernt wohne und mir das bisher einfach kein Begriff war, weil es nicht unbedingt eine Branche ist, die ich jetzt so gekannt habe, und total begeistert war, das jetzt auch zu sehen und das zu sehen, wie viel Handarbeit dahinter steckt und wie viel Menschen bei euch dann auch in den Hallen stehen und die einzelnen Schritte durchlaufen und dann das Produkt vervollständigen. Bevor wir zu dir kommen, da vielleicht noch die Anschlussfrage, wie es dazu kam. Das ist ja jetzt irgendwie auch nicht so ein Handwerk wie Bäcker oder Metzger oder Schreiner. Ist ja schon ein bisschen ungewöhnlicher. Wie dein Papa auf die Idee kam, sofern du die Details dazu kennst.
Ja, also mein Papa war der typische Tüftler, den es in Baden-Württemberg damals recht viel gab. Er kam von einem Hof als jüngstes Kind von einer Großfamilie quasi, hat sich schon früh selbstständig gemacht mit wenig Eigenkapital. Also er hat von zu Hause nichts mitgekriegt, hat in der Scheune quasi angefangen, Forstmaschinen zu bauen. Und dann kam von der Stadt Ingolstadt die Anfrage nach einer ähnlichen Maschine, sage ich jetzt mal. Die Maschinen haben damals noch ein bisschen anders ausgesehen, aber die haben etwas gesucht, wie ein Hängegerüst, das quasi verfahren werden kann für eine Brücke in Ingolstadt. Und das war das so der zündende Auftrag, mit dem dann die Brückenzugangstechnik losging und die Forstmaschinen dann auch relativ schnell Geschichte waren.
Mhm. Genau. Cool. Ja. Und du bist ja dann entsprechend logischerweise damit aufgewachsen, dieses Geschäft. Hast du ja von klein auf quasi ja miterlebt und gesehen. War das für dich dann auch immer klar, dass du da mal einsteigen möchtest?
Nee, das war gar nicht klar. Also ich habe sicherlich mein Interesse für die Technik durch das Geschäft bekommen. Wir sind, wie das damals auch so typisch war, im Haus nebenan groß geworden. Also wir haben immer neben der Firma gewohnt. Was natürlich auf der einen Seite schön war, auf der anderen Seite muss man auch ganz ehrlich sagen, als Unternehmerkind zu der Zeit, also wenn man sich das vorstellt, ich wurde 79 geboren, meine Eltern haben 80 die Firma gegründet und es ging dann ziemlich steil bergauf. Man führt da ein anderes Familienleben, wie andere Familien das zu der Zeit geführt haben. Und es war zwar schon vieles aufregend, aber manchmal hätte man sich als Kind auch eine gewisse Normalität gewünscht, die es vielleicht bei uns selten gab, sage ich jetzt mal so. Wir haben natürlich viel früh von der Welt gesehen und haben viel auch früh Eindrücke von anderen Kulturen bekommen. Was es bei uns aber zum Beispiel gar nicht gab, war der klassische Strandurlaub. Das gab es schlichtweg nie. Wir waren eigentlich oft geschäftlich mit meinem Papa unterwegs, zu oft auch mal zu fünft im LKW nach Frankreich gefahren. Waren Geschichten, die sicherlich aufregend waren. Aber es war nicht immer so, dass man gesagt hat, naja, es ist jetzt nicht nur der Kinderwunsch gewesen, genau. Also es war nicht immer mein Ziel, eigentlich gar nicht. Ich hatte zwar schon sehr früh den Wunsch, in die Technik zu gehen. Ich wollte eigentlich immer technische Zeichnerin werden und habe dann auch meinen Berufsweg so eingeschlagen. Ich habe Realschule gemacht und bin danach aufs Technische Gymnasium, um einfach mal abzuchecken, ob das überhaupt mir so liegt, was ich mir da vorstelle. Und dann hat es auch ganz gut mit dem Abi geklappt. Dann habe ich gedacht, naja, dann kann ich jetzt auch Maschinenbau studieren und muss jetzt nicht die Ausbildung machen, was ich im Nachgang übrigens bereue, dass ich keine Ausbildung im technischen Bereich gemacht habe vorm Studium. Und dann war für mich aber relativ bald klar, dass ich nicht in dieses Geschäft einsteigen möchte. Das war, hatte ich für mich dann irgendwann entschieden. Für mich war klar, ich kann in anderen Firmen erfolgreich sein und kann vielleicht für mich und meine irgendwann mal hoffentlich existierende Familie ein normaleres Leben führen, wie ich das damals hatte. Das war eigentlich schon ganz klar mein Standpunkt. Also nein, ich wollte nicht immer in die Firma. Ich habe sicherlich vieles mitbekommen, aber das war nicht mehr mein Wunsch eigentlich. Nein, genau.
Und was ist passiert, dass sich das platt gewendet hat und du am Ende doch gesagt hast, ja.
Genau, dann kam es wie so vieles im Leben und dann kann ich inzwischen wirklich, naja, nicht ein Buch drüber schreiben, aber man weiß das ja aus dem, ja, wenn man dann schon mal ein bisschen auf der Welt ist, kommt im Leben immer alles anders, wie man denkt oder erwartet. Mein Papa hatte dann im Sommer vor 20 Jahren einen Arbeitsunfall und war von heute auf morgen nicht mehr unter uns. Ja. Damit hat niemand gerechnet, damit war auch niemand, war niemand vorbereitet, die Firma war auch nicht vorbereitet. Meine Mutter war schon immer im Geschäft mit drin und war auch Geschäftsführerin. Das war jetzt nicht das Thema, aber natürlich war mein Vater, wie das damals auch so typisch war, er war der klassische Geschäftsführer. Er hat alle Bereiche unter Kontrolle gehabt und das war natürlich in dem Moment nicht nur emotionalen Schock, sondern auch geschäftlichen Schock. Und zu der Zeit war ich in einer Firma hier im Bodenseeraum, war ich tätig und war aber auch noch nicht so lange für die Firma tätig, wo auch klar war, da werde ich jetzt sicherlich nicht alt. Und habe wirklich aus dem Bauch heraus zu meiner Mama gesagt, pass auf, wenn du möchtest, können wir das probieren. Ich weiß nicht, ob es gut geht, aber wir können es probieren. Ich wusste, ich bringe gewisse Voraussetzungen mit, weil ich einfach den technischen Hintergrund hatte, hatte vor allem auch in meiner ersten Firma nach dem Studium einen sehr guten Lehrmeister als Chef, der mich sehr viel gelehrt hatte, wo ich auch wirklich im Nachgang viel davon zehren konnte. Und dann haben wir wirklich die Entscheidung eigentlich innerhalb weniger Tage getroffen, weil wir ja auch, oder vor allem meine Mutter musste den Kunden gegenüber ja auch reagieren. Mhm. Man kann ja dann nicht sagen, jetzt schauen wir mal, was passiert, sondern da sind Kunden, da sind aber auch vor allem Mitarbeiter, das waren damals um die 40. Da musste man letztendlich eine Nachricht übermitteln, wie es weitergeht. Ja. Und das jetzt nicht erst 3 Monate später, nachdem man vielleicht noch mit einem Steuerberater und einem Unternehmensberater gesprochen hat, sondern die haben was erwartet und das von heute auf morgen. Ja, genau. Und so kam das dann recht unerwartet alles anders.
Mhm. Das heißt, deine Startbedingungen waren gewissermaßen suboptimal aufgrund des familiären Schicksalsschlags natürlich. Da braucht ja auch seine Zeit und bringt vieles mit sich. Und natürlich aber auch, weil es ja nie eine Übergabe gab, nichts davon war vorbereitet. Wie war dein Start? Also wie hast du das verspürt? Wie waren auch die Mitarbeitenden? Wie war so deine Gefühl, die Erwartungshaltung von außen rum? War da viel Verständnis und Nachsicht oder war da schon auch irgendwie, okay, wir brauchen jetzt jemand, der uns wieder Sicherheit und Halt gibt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Da gibt es vielleicht mehrere Aspekte. Also grundsätzlich kann man schon sagen, der Start war einfach, das Wasser war eiskalt. Mhm. Das kann ich wirklich sagen. Aber es ist ja so, ich bin ja damals quasi dann ergänzend in die Firma reingekommen, aber nicht mit dem Ziel, meinen Vater zu ersetzen in dem Moment, sondern für uns war ganz klar, wir müssen jetzt erstmal seine Aufgaben auf mehrere Schultern verteilen. Und das hatte auch, das war auch mehr als gut, weil das eigentlich auch nie gut ist, wenn eine Firma davon lebt, dass alles an einer Person hängt. Meine Mutter war schon immer im Unternehmen drin, hatte vor allem auch das ganze Finanzielle im Griff. Wir hatten das große Glück, dass alle unsere Mitarbeiter uns treu geblieben sind. Das konnten wir damals auch entsprechend dann vermitteln, dass es weitergeht. Und wir haben wirklich viele tolle Mitarbeiter, die ich auch heute immer noch in meinem Team weiß und auch vor allem zu schätzen weiß. Das heißt, ich war damals ein Baustein von mehreren Bausteinen und wir zusammen haben quasi diesen Neuanfang damals gerockt. Und vieles, was mich angeht, kann ich gar nicht mehr so ganz sagen, wie ich es eigentlich gemacht habe, weil ich damals eigentlich nur funktioniert habe für Monate. Ja. Ich habe zu der Zeit auch noch meine alte Arbeitsstelle fertig arbeiten müssen. Also ich bin da dann auch nicht gleich rausgekommen aus dem Vertrag. Deswegen habe ich dann morgens bis zum frühen Nachmittag die eine Arbeit gemacht und nachmittags dann meine neue Stelle angetreten. Und ja, von dem her gesehen war es ein sehr sportlicher Start. Und natürlich auch mit vielen Situationen, wo man einfach geschaut hat, was passiert.
Mhm.
Genau.
Wie schwer war es für dich, dann deine eigentlichen Träume loszulassen? Beziehungsweise bei dir waren es ja nicht nur die Träume, sondern auch Grundprinzipien zu sagen, ich möchte eigentlich nicht Familie gründen und in diesem Geschäft sein. Und davon hast du dich in der Situation dann ja dann verabschiedet. Ist es dir schwer gefallen, das bewusst loszulassen oder ist es gar nie zu einer richtig bewussten Verabschiedung dieser Träume gekommen, weil du einfach reingestolpert bist?
Genau, zweiteres. Also ich habe mich nie bewusst verabschiedet. Ich war damals 26, das war natürlich auch noch sehr jung. Vielleicht habe ich mich aber auch deswegen nie verabschiedet, weil wir ja gestartet sind und gar nicht wussten, funktioniert es überhaupt? Also nicht, dass ich es uns nicht zugetraut hätte, aber ich glaube, ich hätte mir nie im Leben ausgemalt, dass ich jetzt zum Beispiel 20 Jahre später hier sitze und mit dir über sowas rede in dem Moment.
Für alle, die gerade zuhören und sich möglicherweise fragen, wer ist eigentlich diese Hannah und was macht sie, wenn sie nicht gerade mit Menschen einen Podcast aufnimmt? Ich brenne für Storytelling und nahbare, authentische Kommunikation. Als LinkedIn-Expertin unterstütze ich einzelne Führungskräfte, aber auch ganze Unternehmen bei ihrem Weg in die Sichtbarkeit. Mit Workshops und Vorträgen, aber auch in der tatsächlichen Umsetzung von der Positionierung, der Content-Strategie über die Profilüberarbeitung bis hin zum Ghostwriting von Beiträgen. Weil ich bin davon überzeugt, in unserer digitalen Welt bleibt uns am Ende genau das im Kopf, was etwas in uns auslöst. So gewinnt man nicht nur Sichtbarkeit, Reichweite und auch neue Mitarbeitende, sondern so begeistert man nachhaltig Menschen und schafft eine echte Verbindung. Etwas, wovon wir in unserer Arbeitswelt definitiv wieder so viel mehr brauchen. Falls das also spannend für dich ist, freue ich mich sehr, von dir zu lesen.
Wir haben einfach gesagt, wir probieren es. Und was daraus wird, das sieht man dann, ja. Und deswegen habe ich mich von diesen Themen eigentlich nie verabschiedet, zumindest nicht zu dem damaligen Zeitpunkt, weil ich dann in immer mehr reingewachsen bin. Das war dann, naja, dann hat sich alles verselbstständigt, ja, tatsächlich. Mhm. Und da habe ich vielleicht, würde ich mal eher so sagen, versucht in meinem Kopf, meine Träume an das Lebensumfeld in der Firma ein bisschen anzupassen, ja, sagen wir es mal so. Ja.
Eine Entscheidung, die wahrscheinlich aber auch dem entspringt, dass du vorher erzählt hast, dass ihr direkt neben Geschäft gewohnt habt, dass dadurch einfach immer so das Unternehmen so omnipräsent war, was dann für dich auch eine Lösungsstrategie, um das irgendwie aufzubrechen und zu verändern, dass du gesagt hast, okay, ich wohne jetzt halt nicht Haustür an Haustür, sondern ich bin halt 5 Kilometer weg und habe die 10, 15 Minuten Fahrt, die einfach eine räumliche Distanz bringen und mir dann vielleicht auch den Rückzugsort, aber auch ein familiäres Umfeld ermöglichen, wo ich gar nicht dauernd ans Geschäft denke, weil das Geschäft nicht vor der Nase direkt ist.
Genau, das war wirklich so. Also ich habe dann, als ich natürlich dann mehr in dieses Alter kam, wo dann auch klar war, ich möchte Kinder haben, war für mich auch klar, das wäre schön, wenn es klappt, aber ich möchte das auf jeden Fall anders umsetzen wie das bei uns damals war. Da mache ich aber meinen Eltern auch gar keinen Vorwurf. Das waren einfach komplett andere Zeiten. Da war alles anders. Aber für mich war wichtig, wenn ich Kinder habe, und ich war ja dann auch die Mama die jetzt quasi in dem Moment, das heißt nicht nur die Buchhaltung macht, aber das war für meine Mama hatte schon genau mal so viel Verantwortung, aber man ist natürlich weniger präsent und kann sich die Arbeitszeiten anders einteilen, wie wenn man dann eben im Vertrieb ist und dem Kunden gegenübersteht und auch Geschäftsreisen machen muss. Für mich war klar, wenn ich den Schritt mache, möchte ich trotzdem meinen Kindern ein so normales Leben wie möglich bieten. Genau dazu hat der Wohnort gehört, der jetzt eben knapp 4 Kilometer weg ist, was gut ist. Und dass ich mit meinen Kindern zum Beispiel immer schon, wenn ich im Urlaub war, und das machen wir relativ oft, dann bin ich im Urlaub, ja. Und dann bin ich nicht geschäftlich irgendwo. Das ist für mich wirklich ganz wichtig, ja. Genau.
Und du bist dann, als du eingestiegen bist, ja quasi als Tochter deines verstorbenen Vaters, als Tochter mit deiner Mama, mit der du es gemeinsam weitergeführt hast, in diese Geschäftsführerrolle gekommen. Also warst du direkt in der Geschäftsführung und wie war das auch für dich, diesen Switch zu schaffen und auch für die Mitarbeitenden, die dich ja teilweise kennen, seit du sehr jung bist, weil du auch meintest, ihr habt viele, die glücklicherweise seit so vielen Jahren bei euch sind. War das schwierig, in diese neue Rolle zu schlüpfen?
Ich glaube, das hat sich entwickelt. Also was ich eben nie wollte, und das war auch nicht so, ich bin nicht in das Unternehmen gekommen und war direkt Geschäftsführerin. Das war nicht so und das hätte ich auch nie gewollt. Ich habe angefangen auf dem Papier als Vertriebsingenieurin. Ich habe zwar viel mehr gemacht, aber so habe ich angefangen mit auch einem entsprechend wirklich recht niedrigen Gehalt, weil es mir auch damals nie ums Geld ging. Und habe einfach gearbeitet. Und ja, wir haben einige Mitarbeiter, die sind älter wie ich, die kannten mich noch als Kind. Und die Anerkennung und dann auch, ja natürlich ist die Ernennung dann auch als Geschäftsführer, das kam dann alles erst ein paar Jahre später und das war auch gut so. Und die Anerkennung, die, klar, die muss man sich erarbeiten, ja. Das läuft aber auch ganz viel im Fluss eigentlich. Ich glaube, wenn man dann einfach, wenn die anderen auch merken, okay, da steckt mehr dahinter, wie das denn nur Tochter ist, sondern sie hat ja wirklich das ernsthafte Interesse, die Firma voranzubringen, hat auch technische Ideen. Ja, man muss sich halt beweisen, wie sich eigentlich jeder beweisen muss. Ja, vielleicht muss man sich manchmal noch ein bisschen mehr beweisen, aber wenn man dann mal merkt, man hat jetzt das Vertrauen, dann kommt ja auch entsprechend viel zurück. Genau.
Glaubst du, du musstest dich mehr beweisen oder hat das hier eine Rolle gespielt, dass du eine Frau bist und ja natürlich auch der davor dein Papa als Mann der Geschäftsführer war und das auch aus dieser Generation auch kam und ihr möglicherweise auch eher eine männerdominierte Branche seid, was ich jetzt mal als Frage stelle, weil ich es so, hatte das irgendwie Auswirkungen oder hast du nie das Gefühl gehabt, dass dein Geschlecht da auch eine Rolle spielt?
Da kann man, glaube ich, unterscheiden. Also in der Firma, würde ich mal sagen, hat es keine Rolle gespielt, weil meine Mitarbeiter ja dann auch schon gewohnt waren. Meine Mutter hat ja dann die Geschäfte dann quasi ein paar Jahre alleine als Geschäftsführerin auf dem Papier geführt und war da schon auch federführend, gerade bei der Mitarbeiterführung tätig. Und die Mitarbeiter, behaupte ich, haben relativ schnell gemerkt, dass es auch viele Vorteile bringt oder Frauen einfach anders führen. Also das kann ich auch wirklich unterschreiben. Dieses Feedback bekommen wir regelmäßig oder bekomme ich inzwischen auch. Deswegen würde ich sagen, in der Firma habe ich mich nicht mehr beweisen müssen, nur weil ich eine Frau bin. Was aber schon so ist, aber das ist ein Thema für sich. Man muss sich als Frau in der Technik schlichtweg mehr beweisen, das ist so. Vor allem, wenn man vielleicht dann auch noch jung ist, was ich damals war. Und dann haben wir auch Kunden im arabischen Raum. Dann sitzen die dann da, die haben vorher meinen Papa da sitzen gehabt. Und jetzt sitzt da dieses junge Mädchen will denen die Welt erklären und Maschinen verkaufen. Da muss man schon dann ein bisschen drüber stehen und sagen, so, jetzt sind mir diese nicht ausgesprochenen Unterstellungen einfach mal egal und ich lächle das jetzt weg und konter quasi einfach mit Fachwissen. Mhm. Ja, genau.
Wie stark hat dich das herausgefordert, würdest du sagen? Am Anfang hat es sich aus der Bahn geworfen und mit der Zeit hast du diese Kontenance entwickelt, da so drüber zu stehen? So hast du, oder hast du von Anfang an dieses innere Selbstbewusstsein gehabt, zu denken, okay, ich konnte jetzt mit Fachwissen, ihr braucht mir jetzt hier nicht so kommen.
Also am Anfang war das sicherlich jetzt nicht so eine Selbstverständlichkeit, wie ich es jetzt heutzutage habe, was mir aber sicherlich zugute kam und deswegen war ich da vielleicht in dem Bereich immer relativ gelassen. Ich war die 3 Jahre meines technischen Gymnasiums und auch die Zeit meines Studiums, also im technischen Gymnasium war ich die komplett einzige weibliche Person unter Männern für 3 Jahre und danach auch im Studium waren wir zu zweit. Mhm. das sind schon Zeiten, die prägen. Das heißt, man kriegt da ein relativ dickes Fell, was auch Kommentare angeht und kann vielleicht auch, je nachdem, was für eine Kultur gegenüber sitzt, entsprechend auch mal kontern, wenn was Blödes kommt, wo man dann denkt, ja, okay, man muss sich ja, also man kann das ja dann genauso in die andere Richtung auch zurückkontern. Da muss man vielleicht auch einfach drüber stehen. Also ich sage immer, Feministin sollte man in diesem Beruf nicht sein, weil ich glaube, dazu ist es ist einfach eine Männerbranche und ja, da würde man, glaube ich, gar nicht fertig werden. Und ich finde es auch gar nicht schlimm. Mein Gott, manchmal sollen sie halt ihre Witze machen und ja, das juckt mich dann tatsächlich nicht mehr. Aber fachlich ist wirklich wichtig und da war ich natürlich am Anfang. Technik hin oder her, es war für mich auch ein neues Produkt und ich wusste auch noch nicht alles, wie ich das jetzt aus dem FF weiß. Da kann man dann schon auch einfach mal ehrlich hinstehen und sagen, tut mir leid, das kann ich Ihnen jetzt nicht aus dem Stegreif beantworten. Ich erkundige mich und komme wieder mit der Info zu Ihnen. Und das ist aber dann auch immer noch eine ehrlichere Antwort, wie wenn man denen irgendwas erzählt. Ja. Genau.
Wie war es, mit deiner Mama zusammenzuarbeiten? Auch das kam ja quasi ungeplant. Wie gut hat es geklappt? Was waren vielleicht auch Herausforderungen, so in einem Zwei-Generationen-Modell zu arbeiten?
Also wir hatten, ich glaube, ein Verhältnis oder eine Zusammenarbeit, die für viele Familienunternehmen, die im Umbruch oder in der Übergabe stehen, wirklich beneidenswert sind. Meine Mutter und ich sind schon immer sehr gut miteinander ausgekommen. Geschäftlich haben wir uns wahnsinnig gut ergänzt. Wir hatten eigentlich kaum überschneidende Bereiche und es war aber trotzdem so, dass wir dann gewisse Entscheidungen immer zusammen getroffen haben und da auch immer das gleiche Bauchgefühl hatten. Meine Mutter ist eine Person, die fast alles aus dem Bauch heraus entschieden hat. Und das mache ich auch. Und ich bin wirklich dankbar. Wir haben weder einen Coach noch einen Unternehmensberater noch sonst was im Hause gehabt. Wir haben diese Übergabe quasi aus dem Bauch raus hinbekommen und das in einer sehr harmonischen Art. Natürlich gab es da mal Diskrepanzen. Aber letztendlich war es trotzdem immer so, wenn ich einen Rat gebraucht habe, hat sie mir ihre Meinung gesagt. Und wenn sie einen Rat gebraucht hat für ihren Bereich, dann habe ich ihr meine Meinung gesagt. Und das war auf Augenhöhe und war etwas sehr Besonderes für mich. Und ich glaube auch in der heutigen Zeit. Also ich glaube, besser hätte das gar nicht laufen können. Da bin ich sehr dankbar dafür. Doch.
Und wie lange wart ihr gemeinsam dann in der Geschäftsführung? Und wie habt ihr dann die Entscheidung auch getroffen? Oder vielleicht hat sie die auch getroffen, sich dann zurückzuziehen und dir alleine das Feld zu überlassen?
Also in der Geschäftsführung selber war man, das kann ich gerade aus dem Kopf gar nicht genau sagen, weil ich gerade nicht 100% mehr weiß, wann ich ernannt wurde. Aber wir haben ja die Geschäfte dann eigentlich vom Tod meines Vaters an zusammengeführt. Das haben wir schon gemacht, auch wenn ich es noch nicht auf dem Papier war. Und dann war es aber letztendlich so, dass meine Mama vor 4 Jahren und das auch wirklich wohlverdient altersbedingt gesagt hat, sie scheidet aus. Oder das hat sie mir schon ein Jahr vorher gesagt, dass sie es auch möchte. Und wir haben da immer wieder drüber gesprochen. Und dann hat sie das auch gemacht und auch konsequent gemacht. Sie hat ihr Büro aufgegeben bei uns im Haus. Das war, denke ich, ein wichtiger Schritt und macht wirklich nichts mehr in der Firma, außer dass sie vielleicht mal noch den Leuten, die Überstunden am Freitag machen, ein Frühstück oder ein Mittagessen bringt, je nachdem. Genau, das ist so ihre gute Art, die immer noch durchkommt. Aber ja, ich glaube, in Summe ist das wirklich alles sehr vorbildlich gelaufen. Ja, muss ich echt sagen. Bin ich auch echt wirklich sehr dankbar für. Ja.
Jetzt seid ihr ja quasi dadurch auch ein klassisches Familienunternehmen, was jetzt von der ersten Generation in die zweite Generation überging. Und das ist ja schon auch was, wofür Familienunternehmen stehen, also diese Beständigkeit, dieses familiäre Umfeld, wahrscheinlich auch so ein bisschen die Zugänglichkeit noch zur Geschäftsführung, nichts ist anonym. Gleichzeitig verändert sich die Arbeitswelt die ganze Zeit und auch die Beständigkeit von Familienunternehmen muss ja immer wieder gechallenged und hinterfragt werden und was muss man irgendwie verändern, erneuern. Wie erlebst du das? Wie erlebst du es bei euch in der Branche? Was kriegt ihr da mit von der, ja, schneller und dynamischer werdenden Arbeitswelt?
Ich denke, wir kriegen genauso viel mit wie alle anderen auch. Also der einzige Unterschied, den ich aktuell vielleicht wirklich, wo ich auch dankbar für bin, dass wir nicht den Aufträgen noch zusätzlich hinterherrennen müssen, weil wir eben in einer krisensicheren Branche sind. Und das kann ich jetzt wirklich, seit ich in der Firma bin, sagen. Wir haben, die Auftragsbücher waren immer mindestens 12 und in vielen Jahren auch 24 Monate gefüllt. Das heißt, das ist zum Glück was mich nicht umtreibt, aber spätestens seit Corona und in den Jahren jetzt danach dieser wirklich sehr, wie soll ich sagen, die sehr speziellen Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt. Das ist auch was, was den Großteil meines Tagesgeschäfts, habe ich manchmal das Gefühl, ausmacht, dass ich mich eigentlich ganz viel um meine Mitarbeiter kümmern muss und auch möchte, weil ich weiß, ohne die Mitarbeiter bekomme ich auch kein Produkt raus. Mhm. Und das heißt, ich brauche gute Mitarbeiter. Ich sage auch immer meinen Kunden, passt auf, für mich stehen ganz oben die Mitarbeiter und dann kommt ihr, weil ohne die Mitarbeiter kann ich euch nicht beliefern. Und ich habe mir die letzten Jahre oder beziehungsweise kontinuierlich immer Gedanken gemacht, was können wir machen, dass wir haben ja jetzt bis vor 2-3 Jahren natürlich hier in unserer schönen Bodenseeregion schon den Druck der großen Firmen immer vor der Haustür gehabt und dementsprechend auch die Gefahr der Wechsler. Und das heißt, man muss ja dann schauen, weil mit Geld kann ich meine Mitarbeiter oder konnte ich das nie halten im Vergleich jetzt zu großen Firmen, die in Friedrichshafen ansässig waren oder sind. Das heißt, man muss die Leute anders halten. Und da, klar, da spielt die persönliche Beziehung eine ganz große Rolle. Alle Leute wissen bei mir in der Firma, meine Tür steht immer offen. Also da kommt der Azubi rein, wenn er was möchte zum Teil. Da kommt der Meister rein, wenn er was braucht. Ich bin wirklich für alle da. Das ist mir auch immer ein Anliegen. Und das war auch immer einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich will auch gar nicht wachsen. Also davon abgesehen, dass wir es auch gar nicht könnten, weil wir die Leute gar nicht herkriegen würden oder auch den Platz gar nicht mehr hätten. Aber ich möchte es auch nicht, weil das dann auch verloren geht. Aber man muss sich sorgen, man muss sich bemühen, man muss immer up to date bleiben. Wir haben ganz früh mit diesen Gutscheinen angefangen. Früher waren das wirklich nur Tankgutscheine, die man von Hand ausgefüllt hat für die Tankstelle. Inzwischen sind es Scheckkarten, die befüllt werden. Vor 2 Jahren haben wir ein gänzlich neues Arbeitszeitmodell eingeführt. Da habe ich aber dann auch das Jahr davor, ich habe Mitarbeiterumfragen gemacht. Wir haben Testläufe über Monate gemacht, wo es darum geht, bringt es euch was oder nicht, wenn wir den Freitag nicht arbeiten? Was sind die Vor- und was sind die Nachteile? Und bin eigentlich dann gemeinsam mit meinen Mitarbeitern zu einem neuen Arbeitszeitmodell gekommen. Das wird seit über 2 Jahren betreiben und da dazu führt, dass quasi die ganze Produktion jede zweite Woche den Freitag frei hat. Ja. Und auch vor 2 Jahren dann die Möglichkeit hatte zu sagen, okay, ich reduziere jetzt von 40 auf 38 Stunden bei gleichbleibendem Lohn, weil es mir einfach wichtig ist, dass ich 2 Stunden weniger arbeite die Woche. Bin ich mitgegangen? Das war einfach was, wo ich gesagt habe, okay, ich will da am Ball bleiben. Da war der Arbeitsmarkt natürlich auch noch ein anderer, wie er jetzt gerade ist. Man merkt ja gerade schon, dass da ein Wandel drin ist. Aber die großen Herausforderungen liegen ganz klar in der Mitarbeiterhaltung, in der Gewinnung, gar keine Frage. Das ist, denke ich, auch die große Kunst eines Unternehmers heutzutage, die Firma gut beieinander zu halten. Und da bin ich froh, dass ich einen riesigen Pool von sehr langjährigen Mitarbeitern habe, die der Firma wirklich treu die Stellung halten und für mich aber auch ganz klar die Leute sind, die das Unternehmen ausmachen. Also ich kann zwar die Maschinen verkaufen, aber ich kann sie auch nur deswegen so gut verkaufen, weil meine Leute so gute Qualität abliefern. Genau.
Heißt auch, dein Verantwortungsbereich ist zum einen das Personalthema, wie du es gerade schon erläutert hast, was auch viel Zeit einnimmt, und das andere halt tatsächlich der Vertrieb, das liegt tatsächlich bei dir. Und du hast ganz zu Beginn gesagt, du wünschtest, du hättest eine Ausbildung vor deinem Studium gemacht. Und jetzt sind wir gerade schon in diesem genau Thema Mitarbeiter gewinnen, Mitarbeiter binden. Wo rührt diese Aussage her? Und
Weil ich noch mehr Wissen hätte, einfach mir fehlt. Ich habe zwar eine BA-Ausbildung gemacht, das heißt, ich war schon in der Praxis drin, aber ich hätte mir gewünscht, ich wäre vielleicht doch mal 2 Jahre und nicht nur ein halbes Jahr in der Lehrwerkstatt gestanden, ja, sondern wirklich hätte einfach da noch mehr mitgearbeitet, weil ich dann einfach von den Maschinen noch mehr Detailwissen hätte. Ja. Das Wissen, das ich habe, das reicht für alles, was ich machen muss, aber das wäre einfach so. Da merke ich, ich finde, in Deutschland haben wir so ein tolles Ausbildungssystem und ich sehe das ja auch an meinen Mitarbeitern. Der Großteil meiner Konstrukteure sind keine Ingenieure, sondern quasi nur, sage ich jetzt in Anführungszeichen, einfache Produktdesigner, früher hieß es nur technische Zeichner, die sich durch ihre langjährige Erfahrung zu Menschen hochgearbeitet haben, zu Spezialisten, was mir ein Ingenieur von der Hochschule gar nicht bieten könnte. Ja. Wo ich dann einfach denke, ich habe selber studiert und ich bin mir auch sicher, für meine Arbeit hat mir mein Studium sehr viel gebracht, aber es gibt sehr viele Berufe, wo ich wirklich den Hut vor jeder Ausbildung ziehe und auch dem Wissen, das den Leuten vermittelt wird und was die dann auch später damit anstellen können, wenn sie es dann möchten. Und da denke ich wirklich, für viele Berufe braucht man das Studium nicht, ja, weil es dann einfach das Wertvolle kommt eigentlich durch die eigentliche Tätigkeit. Mhm. Genau.
Heißt im Umkehrschluss auch, du würdest wahrscheinlich deinen eigenen Kindern oder den Kindern von Freunden raten, sich mit dem Thema Handwerk und Ausbildung zu beschäftigen.
Ganz klar. Ja. Auf jeden Fall. Da bin ich mir auch zu 100% sicher. Ich sehe das jetzt schon da bei uns in der Firma, wie diese, ja, wie einfach da ein Wandel stattfindet, dass die Menschen, die in der Produktion arbeiten, und ich habe natürlich Facharbeiter jeglicher Richtung, ich habe Schweißer, ich habe Hydraulikspezialisten, Elektriker, ich habe eigentlich alles, was es gibt im Maschinenbau unter einem Dach, und wie schwierig das ist, diese Menschen zu finden und was die heutzutage für Lohnforderungen stellen können, wo ich sagen kann wirklich, dass viele Studierte diese Forderungen wahrscheinlich in ein paar Jahren oder vielleicht auch schon jetzt nicht mehr stellen können, ja, weil da einfach der Arbeitsmarkt viel mehr Angebot hergibt, wie jetzt in diesen handwerklichen Berufen. Ganz klar. Also ich bin mir sicher, dass das nicht nur die kreativeren Berufe vielleicht sind in der Fertigung, wobei ich jetzt nicht sagen will, meine Konstrukteure, die arbeiten genauso kreativ, aber auch die müssen ja nicht unbedingt studiert haben. Das sind nicht nur die kreativeren Berufe, sondern ich denke auch, dass das einfach die Berufe sind, wo langfristig wirklich krisensicher und vor allem mit einem hohen Einkommen verbunden sind, weil das keine KI ersetzen kann. Genau, ja, das ist so. Ja.
Wenn du jetzt auch an die Arbeitswelt der Zukunft denkst, jetzt auch so oder auch erstmal nur an 2026, was wünschst du dir für die Arbeitswelt? Was sind vielleicht auch gewisse Erwartungen, die du an das Jahr hast oder so? Wie blickst du auf das, was vor uns liegt?
Aktuell bin ich recht zufrieden, weil ich alle Stellen besetzt habe, was mich sehr freut. Ich wünsche mir als Unternehmer, dass sich der Arbeitsmarkt tatsächlich ein bisschen arbeitgeberfreundlicher entwickelt. Die letzten Jahre, man kann das wirklich, und da spreche ich wahrscheinlich für ganz viele, man hat ja dann in Vorstellungsgesprächen das Gefühl gehabt, man bewirbt sich bei den Bewerbern als Arbeitgeber, wo man wirklich, ich sag immer, ich habe immer oft gesagt, mein Papa, der wird sich im Grab umdrehen, wenn er sehen würde, wie sich die Arbeitswelt entwickelt hat, weil zu der Zeit war das noch ganz anders. Der war auch noch ganz andere Situationen gewöhnt. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Leute Schlangen gestanden sind, aber man konnte sich einfach aussuchen, wer für einen arbeitet. Und inzwischen, die letzten Jahre, mussten wir froh sein, wenn man überhaupt eine Bewerbung reingekriegt hat. Das hat sich jetzt die letzten Monate schon ein bisschen gewandelt, aber das wäre sicherlich was das Unternehmerdasein etwas angenehmer gestaltet, weil die Herausforderungen heutzutage als Unternehmer schon in Summe sehr groß sind. Und ich finde, in diesem Bereich wäre es schön, wenn sich es ein bisschen entspannen würde und man nicht das Gefühl hat, man muss jetzt jeder Fachkraft wirklich auf dem Arbeitsmarkt hinterherrennen. Das ist schon eine ziemlich große Herausforderung, weil da einfach auch eine recht große Abhängigkeit dann da ist. Genau.
Aber so ganz pragmatisch betrachtet, lässt sich das überhaupt definieren, was passieren müsste, damit das passiert? Also gibt es da Dinge, die du wünschen würdest von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen im Staat, was auch immer, die das ermöglichen würden?
Also wünschen tue ich mir sowas jetzt natürlich nicht. Ich denke, aktuell reguliert das die Wirtschaft selber, weil wir einfach in einer Phase sind, wo es nicht mehr so läuft, wie es vor vielen Jahren lief, und jetzt auch viele zum Glück erkennen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man einen Arbeitgeber hat, der monatlich seinen Lohn zahlt. Ich denke, da gehört vielleicht auch ganz viel dazu, dass Menschen da mal ein bisschen aufwachen, vor allem vielleicht auch jüngere Generationen, wo einfach damit groß geworden sind. Also ich komme auch noch aus einer Generation, ich musste mich um Arbeitsstellen bewerben und es war nicht selbstverständlich, dass man eine Arbeitsstelle bekommt. Viele Menschen haben noch gar nie das Gefühl gehabt, dass sie sich irgendwo beworben haben, wo sie vielleicht nicht genommen werden könnten. Und ich denke, da ein gewisses Umdenken wird da stattfinden müssen, auf dem Arbeitsmarkt selber, aber das reguliert, denke ich, die Wirtschaft gerade selber schon. Ja. Das wird vielleicht auch nicht für alle schön, aber ich denke, meine Mama hat immer früher gesagt, früher gab es halt 7 gute Jahre und 7 schlechte Jahre. Ja. Und ich habe das Gefühl, seit ich irgendwie berufstätig bin, in der ganzen Branche geht es immer nur aufwärts, selbst nach den größten Wirtschaftskrisen, die wir hatten, ist danach so steil bergauf gegangen, dass man ja manchmal schon gedacht hat, das kann doch alles gar nicht mehr normal sein. Jetzt bei uns war das immer ein bisschen was anderes, weil wir ja auch nie wachsen wollten und wir da auch ein bisschen anders gestrickt sind. Genau.
Ja. Okay, ja, spannend. Jetzt vielleicht noch als Abschluss zu dir und dem Persönlichen. Zum einen vielleicht die neugierige Frage, wie du es geschafft hast, das Gleichgewicht so zu halten, wie du es dir gewünscht hättest als Kind und es jetzt quasi mit deinen Kindern auf irgendeine Art und Weise anders zu machen. Wie hat das bei dir geklappt, Familie und Beruf und Unternehmertum zu vereinbaren?
War nicht immer einfach. Da haben auch viele, gab es schon auch einfach Schicksalsschläge, die mich haben aufwachen lassen oder die dann auch dazu geführt haben, dass ich mein Leben umgestellt habe. Ich habe auch schon einen gesundheitlichen Denkzettel bekommen, wo auch klar war, dass die Firma für mich nicht an oberster Stelle steht, sondern das sage ich auch all meinen Mitarbeitern, wir leben alle nur einmal und ich möchte nicht, dass sich einer meiner Mitarbeiter für die Firma aufopfert. Das kann ich gar nicht brauchen. Deswegen schicke ich auch gerne mal Leute heim, wenn ich sehe, die arbeiten zu viel. Mhm. Kinder regulieren natürlich vieles. Also ich bin dankbar an meinen Kindern und ich bin sehr gern Mama und das glaube inzwischen habe ich da eine ganz gute Balance gefunden, Mama und Geschäftsfrau zu sein, sodass ich getrost sagen kann, nee, das passt so, wie ich das mache und ich bin zufrieden und dankbar. Da haben aber schon auch Denkzettel, wie gesagt, gesundheitliche Denkzettel und auch Denkzettel im Privaten dazugehört, die mich haben aufwachen lassen und ja, wo dann klar war, ich muss jetzt was umstellen und ich habe es dann umgestellt. Und es funktioniert. Also meine Kunden wissen alle, dass ich Kinder habe und da gehe ich auch offen mit um. Und wenn ich nachmittags dann mal daheim bin, dann bin ich daheim, ja. Und dann bin ich zwar schon erreichbar, aber das ist da danach werde ich nicht verurteilt, auch von meinen Mitarbeitern nicht. Für meine Mitarbeiter ist wichtig, ich stehe immer bereit mit Entscheidungen, weil sie das einfach von mir erwarten und das mache ich auch, würde ich mal sagen, gut und verlässlich. Und auf der anderen Seite akzeptieren sie auch, dass ich parallel auch meine Mutterrolle lebe und meine Kunden zum Glück auch. Und solange das so vereinbar ist, muss ich sagen, bin ich einfach nur dankbar, dass ich es so machen kann.
Voll schön.
Ja. Ja.
Was war auf dem Weg vielleicht die positivste oder unerwartetste Überraschung? Gab es das irgendwie einen Moment, wo du gedacht hast, okay, jetzt ist alles an seinen Platz gefallen oder vielleicht hat es so kommen sollen oder es war ursprünglich nicht mein Plan, aber am Ende ging alles sehr gut auf und es war so vielleicht ein sehr einprägsamer Moment, der das deutlich gemacht hat?
Ein Moment gab es in dem Sinne eigentlich nicht. Das kann ich jetzt eigentlich nur sagen, wenn ich wirklich zurückschaue und gerade in so einem Gespräch wie diesem jetzt, wenn ich von den Anfängen erzähle, am Anfang ging niemand wirklich zu 100% davon aus, dass das klappt. Wir haben das damals zwar auch nicht bewusst in Frage gestellt, weil wir es einfach alle als Team probiert haben, das Beste jetzt draus zu machen. Aber wenn man jetzt sieht, an welchem Punkt die Firma jetzt steht, in welchen auch, ja, wir sind gesund, da fehlt es an nichts. Wir haben immer investiert, den Mitarbeitern geht's gut. Wir haben tolle Produkte, wir entwickeln weiter. Also wir sind eigentlich so geworden, wie man sich das vielleicht nur wünschen kann, ohne dass ich mir das vor 20 Jahren so vorgestellt hätte, dann würde ich einfach mal sagen, dass das vielleicht die schönste Überraschung ist, einfach zu sehen, jawohl, das ist alles wirklich so gut ausgegangen, so wie wir es eigentlich uns hätten wahrscheinlich nie vorstellen können. Ja, das ist, denke ich, schon so summa summarum das, was ich da festhalten kann. Ja. Mhm.
Daraus möglicherweise resultierend, was würdest du jüngeren Menschen mitgeben als deinen Rat für Karriere und Zukunft oder vielleicht auch ein Satz, der dich immer angetrieben oder bestärkt hat? Sei es jetzt für Menschen, die überlegen, als zweite, dritte oder x-te Generation einzusteigen, aber auch für jede Person, die jetzt diese Möglichkeit nicht hat oder nicht in Erwägung zieht.
Also als Unternehmer in ein Familienunternehmen einzusteigen, ich rate wirklich jedem, alles abzuwägen, weil es nicht immer einfach läuft. Ich habe mit meiner Mama wirklich super Bedingungen geschaffen gehabt, wo es wirklich jetzt mal sagen, wahrscheinlich perfekt funktioniert hat. Aber gerade in der heutigen Zeit finde ich schon, ich sage immer, man sollte 150% hinter der Entscheidung stehen, das zu machen, weil man ja auch Verantwortung hat für viele Familien. Also wenn ich mir immer überlege, ich bin für 50 Familien monatlich verantwortlich, dass die alle da ihren Lohn bekommen. Das ist sicherlich keine Entscheidung, die man leichtfertig treffen sollte. Ich konnte das damals, behaupte ich, nur so leichtfertig entscheiden, weil es einfach auch gar keine, das andere war gar keine Option. Man wollte es einfach versuchen, ja. Aber wenn man das natürlich bewusst antritt, dann tritt man ja diesen Schritt an, indem man sagt, ich möchte ja, dass das auch alles erfolgreich weitergeht und ich traue mir das auch zu und habe das jetzt reiflich überlegt. Ich finde schon, man sollte das sehr gut überlegen. Und wenn man es aber dann gemacht hat, dann einfach mutig sein und was ich wirklich mache, ganz viel aus dem Bauch raus entscheiden und nicht zu viel sich auf Zahlen versteifen oder auf Profit. Das ist tatsächlich was, wo ich jetzt sage, also für mich ist Erfolg, wenn ich zufriedene Mitarbeiter sehe, zufriedene Kunden sehe und das Jahr einigermaßen im Plus abschließt, sage ich jetzt mal. Aber das ist nicht das, wo ich jetzt am Ende des Jahres sage, jawohl, jetzt haben wir dieses Umsatzziel erreicht. Ich weiß oft gar nicht, was unser Umsatz ist, bis ich dann so das Jahr mir zusammengefasst habe, sondern da spielt sich so viel im Bauch ab. Aber für mich ist es ein viel größerer Erfolg zu sehen. Es sind alle zufrieden, haben Spaß an der Arbeit. Ich selber bin zufrieden, kann mein Leben auch noch in gewisser Weise selbstbestimmt mit meiner Familie leben und kann dankbar sein für das, was ich habe. Und mehr braucht es eigentlich oft gar nicht. Ich denke, das ist unendliches Streben nach Erfolg ist sicherlich nicht das, was ich jemandem auf den Weg geben möchte. Und Wachstum ist auch nicht immer das, was, behaupte ich, einen glücklich macht. Also ich wollte es nicht, ja, weil mit Wachstum ist ja immer mehr Verantwortung verbunden und ab am Schluss wirklich dann mehr hängen bleibt oder sich alles wirklich rechnet. Das stelle ich mal in Frage. Genau. Und das Leben selber nicht vergessen, auch als Unternehmer.
Ich glaube, das ist der perfekte Impuls als Abschluss. Ich habe dem gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich finde, es war ein sehr gehaltvolles, erdendes und menschliches Gespräch. Ich bin sehr dankbar. Du hast uns auch natürlich in familiäre Schicksalsschläge und Herausforderungen mitgenommen. Das ist nicht selbstverständlich. Danke, dass du es mit uns geteilt hast und deine Gedanken und deinen Weg. Und ja, ich bin mir sicher, auch aus dieser Folge werden ganz viele als Zuhörer Inspiration mitnehmen und sich ihren Impuls holen. Und vielen Dank für deine Zeit.
Danke für deine Zeit, liebe Hanna. Hat mich gefreut.
Sehr schön.